SWR 2 Kultur aktuell.
Sie hören SWR 2. Schönen guten Morgen. Erinnern Sie sich an den Namen Mohamed Bouazizi? Das war ein tunesischer Gemüsehändler und Vater von 7 Kindern, der seinen Gemüsewagen und damit alles, was er besaß, bei den Behörden abgeben sollte und sich deshalb aus Protest verbrannt hat. Heute, vor genau 10 Jahren, in einer kleinen Stadt in Zentraltunesien. Das war der Auslöser des arabischen Frühlings. Und heute denkt man, ist das nicht geradezu ein ganzes Zeitalter entfernt? Der Autor und Nahostexperte Daniel Gerlach ist Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, die gerade ein Special über diesen Jahrestag herausgebracht hat. Guten Morgen, Herr Gerlach.
Ja, guten Tag.
Wenn wir Tunesien selbst jetzt mal einen Moment ausklammern, Ägypten ist heute eine vermutlich sogar noch brutalere Militärdiktatur als 2010. In Libyen tobt unverändert der Bürgerkrieg um das Erbe von Muammar al-Gaddafi, von Syrien schon gar nicht mehr zu sprechen. Muss man heute nicht sagen, dieser arabische Frühling war leider nur eine Fata Morgana?
Schauen Sie, wenn Sie im Jahr 1794 in Paris die Menschen gefragt hätten auf der Place de la Concorde, wie es denn so läuft mit der französischen Revolution, dann hätte man ihnen wahrscheinlich die Guillotine gezeigt und gesagt, nun gut, hier werden im Abstand von Minuten Menschen hingerichtet. Läuft gerade nicht so gut. Dieser arabische Frühling, wie auch immer man ihn bewertet, der ist erstens noch nicht vorbei. Und zweitens ist es nach meiner Einschätzung eine epochale Wende. Dieser arabische Frühling hat viele negative Folgen gezeitigt, aber auch positive Folgen gezeitigt. Aber ich denke, wir sind jetzt noch nicht dazu befähigt, die historische Wirkung dieser Bewegung zu bewerten. Darüber hinaus muss ich Ihnen auch sagen, diejenigen, die diesen arabischen Frühling ausgelöst vorangetrieben haben, die haben sich vielleicht nicht über ihre historische Bilanz Gedanken gemacht, sondern die haben aus einer Not gehandelt, aus einer Situation der Verzweiflung und der spontanen Empörung. Und insofern ist die Frage, wem dieser Misserfolg zuzuschreiben ist, wahrscheinlich am ehesten denjenigen, die zu hohe Erwartungen in ihn gesetzt haben.
Jetzt haben Sie gerade den arabischen Frühling nicht von ungefähr schon mit der französischen Revolution verglichen. Natürlich hat auch der Westen immer so ein bisschen nach Parallelen gesucht zu der eigenen, ja, zur eigenen Emanzipationsgeschichte, zu einer Revolutions- oder Vormärzzeit. Aber funktioniert das denn? Verstehen wir die islamische Welt wirklich so, indem wir versuchen, solche Parallelen zu setzen?
Nein, ich habe natürlich die Parallele hier nicht gesetzt, weil ich denke, dass der arabische Frühling gleichermaßen von historischer Bedeutung ist wie die französische Revolution. Wie soll ich das wissen? Das kann ich noch gar nicht beurteilen. Aber ich wollte damit nur deutlich machen, dass man solche epochalen Einschnitte nicht so kurzfristig bewerten kann. Und insofern denke ich, der arabische Frühling hat zumindest eine Sache bewirkt. Er hat trotz aller Repression und trotz aller Rückschläge gezeigt, dass Macht und die Herrschaft bestimmter Personen endlich ist. Und das wissen auch die Menschen heute in Ägypten, das wissen sie in Tunesien, in Saudi-Arabien und in der Türkei, überall in der Region. Die Illusion, dass jemand an die Macht kommt und dann einfach an Altersschwäche stirbt, die ist weggeblasen. Und daran ändert es auch nichts, dass man versucht, sich an die Macht zu klammern oder besonders autoritäre oder repressive Systeme aufbaut. Die können morgen vorbei sein. Und das wissen die Herrschenden und das wissen auch die Bevölkerungen in diesen Ländern. Ausnahmen bestätigen hier die Regel.
Und es gibt ja eben in der Tat ein gutes Ausnahmebeispiel, nämlich eben Tunesien. Dort gibt es seit 2010 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Daran hat sich nichts geändert. Andererseits gilt das Land auch als eines, in dem so viele Kämpfer für den sogenannten Islamischen Staat rekrutiert worden sind wie nirgendwo sonst. Wie gehen denn eigentlich gerade konservativere Muslime mit dieser Aussicht auf Demokratisierung um? Weckt die auch Angstgefühle?
Natürlich, und es gibt auch eine starke Gegenbewegung. Es gibt populistische Islamisten, die gegen alles wettern und gegen alles in Opposition gehen, was irgendwie progressiv, säkular oder sonst irgendwie fortschrittlich riecht. Wir haben auf der anderen Seite in Tunesien ein sehr großes islamistisches Spektrum. Wir haben dort Kräfte, die sich manchmal auch mit zusammengebissenen Zähnen eben auf Kompromisse eingelassen haben, die permanent an der Regierung mehr oder weniger beteiligt waren, nämlich die Ennahda-Partei, die ihr Image vom Wolf im Schafspelz nicht ganz losgeworden sind, aber die sich auch zum Teil konstruktiv verhalten haben. Tunesien befindet sich nach meinem Eindruck nach 10 Jahren, nach dem Beginn dieses arabischen Frühlings, eben in einer Situation, wo es quasi von der Diktatur über Versuche, Experimente mit der parlamentarischen Demokratie in so einen Populismus reingeraten ist, wie wir ihn überall in Europa auch sehen. Der Vorwurf, Politiker sind korrupt und unfähig, das sehen wir in Europa auch, das sehen wir nicht nur in Tunesien. Und da denke ich, sollten wir hin und wieder mal auch schauen, was ist unsere eigene Erfahrung und die Messlatte nicht zu hoch setzen. Ich möchte jetzt nicht mit Trump und der Situation in einer der ältesten Demokratien der Welt anfangen, aber Sie wissen sicher, was ich meine.
Gerade wenn man jetzt sagt, wir müssen diese langfristige Perspektive und die langfristigen Entwicklungschancen betrachten, schauen wir noch einmal hin abschließend. Heute toben ja regelrechte Stellvertreterkriege in Libyen und Syrien um die Machtansprüche von Russland und der Türkei, des Iran und natürlich auch der EU. Sehen Sie denn irgendeinen Weg, der auf Dauer aus dieser deprimierenden Situation herausführen könnte?
Ich sehe nicht einen Weg. Ich sehe das Nullsummspiel, diese Situation, dass alle politischen Player und alle Machtakteure versuchen, sich gegenseitig zu neutralisieren und sich gegenseitig zu schaden, dass das irgendwann auf Kosten aller Beteiligten geht. Und wenn diese Kosten so hoch sind, dass eben nicht nur die Zivilbevölkerung, die sich unter Umständen nicht wehren kann in den Ländern, sondern eben auch die Akteure der Macht betreffen. Wenn Figuren wie Erdogan, die glaubten, dass sie der Champion des arabischen Frühlings sind und dass sie ihr Modell im Grunde auf die Region übertragen können, langfristig eher von den Wirkungen des arabischen Frühlings selbst betroffen sind, als dass sie ihre Macht in die Region projizieren. Wenn die verschiedenen Konfliktparteien einfach sehen, dass es nicht unbedingt zu ihrem Nutzen ist, dass Instabilität in der Region herrscht, dann denke ich mal, gibt es schon noch eine Lösung. Aber das ist nicht ein Weg, sondern das sind verschiedene, mehrere Wege. Und ich denke, die Tatsache, dass es schwierig ist und verworren und kompliziert, stellt uns nicht davon frei, als Europäer uns hier einzumischen, zu beteiligen und weiterhin oder überhaupt mal zu versuchen, Lösungen dafür zu finden und auch Lösungen vorzuschlagen und nicht einfach nur zu schauen, was die anderen machen.
In SWR 2 am Morgen war das der Nahost-Experte Daniel Gerlach über 10 Jahre arabischen Frühling und die Perspektiven, aus dem dunklen Zeitalter des Nahen Ostens derzeit wieder herauszukommen. Herr Gerlach, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.